Sex sells die handelsware Liebe. Nicht wahre Liebe, sondern Liebe als Ware. Ihr hört Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. Ich bin Mira. Wir sprechen heute über Prostitution. In Deutschland arbeiten schätzungsweise 400.000 Frauen in der Prostitution. Und weit über 90% von ihnen tun das nicht freiwillig. Seit Anfang der 2000er ist die Prostitution in Deutschland sogar ein staatlich anerkannter Beruf. Die Sexindustrie sogar ein offizieller deutscher Wirtschaftszweig. Jährlich werden rund 15 Milliarden Euro in den deutschen Rotlichtvierteln umgesetzt. Das ist 10-mal so viel wie in der deutschen Musikindustrie. Über das Thema wird oft nur mit vorgehaltener Hand gesprochen. Was bringt denn eine junge Frau dazu, Prostituierte zu werden? Und wieso ist der Ausstieg für viele Frauen oft unmöglich? Infos aus erster Hand gibt es heute von einer ehemaligen Prostituierten, Sophie Hoppenstedt. Sie erzählt uns nämlich ihre Geschichte. Nicht wahre Liebe, sondern Liebe als Ware. I'm gonna get through this, I'm gonna get through this, so help me God, I'm a pilgrim bound for Zion. Die handelsware Liebe, wahre Liebe ohne H, könnte man sagen. Also nicht die wahre Liebe, sondern die Liebe als Ware. Wir sprechen heute im Abend der Jugend über Prostitution. Und Papst Franziskus hat in seiner Neujahrspredigt im Jahr 2020 über die Gewalt an Frauen und die Würde der Frau gepredigt.
Nato da donna.
Geboren von einer Frau. Die Wiedergeburt der Menschheit begann mit der Frau. Die Frauen sind Quellen des Lebens. Und doch werden sie ständig beleidigt, geschlagen, vergewaltigt, dazu gebracht, sich zu prostituieren oder das Leben in ihrem Schoß auszulöschen. Jede Gewalt an der Frau ist eine Schändung Gottes, der von einer Frau geboren wurde. Aus dem Leib einer Frau kam das Heil für die Menschheit. Daran, wie wir den Leib der Frau behandeln, erkennen wir den Grad unserer Menschlichkeit. Wie oft wird der Leib der Frau auf den profanen Altären der Werbung, des Gewinns und der Pornografie geopfert, ausgebeutet, wie ein Nutzobjekt. Er muss vom Konsumismus befreit werden, er muss geachtet und geehrt werden. Er ist das edelste Fleisch der Welt. Er hat die Liebe, die uns gerettet hat, empfangen und zur Welt gebracht. Auch heute wird die Mutterschaft gedemütigt, weil das einzige Wachstum, das interessiert, das Wirtschaftswachstum ist. Nur wenn uns das Leben am Herzen liegt, werden wir fähig sein, dafür auch Sorge zu tragen und die Gleichgültigkeit, die uns umfängt, zu überwinden. Bitten wir um diese Gnade, dass wir dieses Jahr mit dem Wunsch leben, uns die anderen zu Herzen zu nehmen, uns um die anderen zu kümmern. Und wenn wir eine bessere Welt wollen, die ein Haus des Friedens und nicht Schauplatz für Krieg ist, möge uns die Würde jeder Frau am Herzen liegen.
Papst Franziskus im Abend der Jugend bei Radio Horeb. Der Papst hat über die Frau als Quelle des Lebens gesprochen. Leider wird der Leib der Frau oft misshandelt und auch ausgebeutet. Und unsere Aufgabe ist es, zu verstehen, dass uns jedes Leben am Herzen liegen soll, egal um wen es geht. Alle 30 Sekunden wird mindestens eine Person Opfer von Menschenhandel. Und nur 1% der Opfer von Menschenhandel werden weltweit gerettet. Bei mir live zu Gast ist jetzt Dr. Maria Decker. Sie ist Vorsitzende von Solvodi Deutschland. Hallo, Frau Decker.
Hallo, guten Abend.
Ja, um ganz kurz aufzuklären für die, die nicht wissen, was Solvodi ist. Solvodi ist eine internationale Menschenrechts- und Frauenhilfsorganisation zur Beratung und Betreuung von Opfern von Menschenhandel, Zwangsprostitution und Beziehungsgewalt. Ja, und Frau Decker, unser Thema heute im Abend der Jugend ist ja Prostitution, also das Anbieten des eigenen Körpers zur sexuellen Befriedigung anderer Personen im Austausch gegen Geld oder oft auch Drogen, um ganz kurz euch, liebe Zuhörer, die Definition nochmal wiederzugeben. Frau Decker, welche Frauen arbeiten denn als Prostituierte?
Ja, das sind meistens Frauen, die aus sehr prekären Verhältnissen kommen. Man schätzt, dass über 90% der Frauen in der Prostitution Migrations- oder Fluchtgeschichte haben. Sehr viele Frauen aus Osteuropa, Bulgarien, Rumänien und dort eben aus sehr unterentwickelten Landesteilen, Dörfern ohne fließendes Wasser, die eben mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt werden oder die vielleicht sogar wissen, dass es in die Prostitution geht, aber eben aus der Armut heraus keine andere Möglichkeiten für sich sehen und sich natürlich auch nicht vorstellen können, wie schwierig die Lage der Prostituierten in Deutschland ist und wie viel Gewalt in diesem Milieu herrscht.
Also einmal Thema Flucht aus Osteuropa, die zu uns kommen. Aber wie genau rutschen denn die Frauen in die Prostitution? Weil die sind sich ja sicherlich nicht alle bewusst, dass sie, wenn sie nach Deutschland kommen, Prostituierte werden. Zumal ja auch viele Frauen in Deutschland in diese Prostitution reinrutschen. Wie rutschen die da rein?
Ja, also bei den Osteuropäerinnen, auch bei den Frauen aus Nigeria oder anderen westafrikanischen Staaten, da ist oft ein Muster, dass es heißt, du kannst in Deutschland einen gut bezahlten Job machen als Kindermädchen, als Haushaltshilfe, als Kellnerin, was auch immer. Und wenn die Frauen dann nach Deutschland kommen, dann entpuppen die sich diese tollen Jobs als Nullnummer. Und dann heißt es aber, jetzt hast du große Reisekosten verursacht, 5.000 Euro. Ich meine, wir wissen, dass es keine 5.000 Euro kostet, um im Flixbus von Rumänien nach Deutschland zu fahren. Aber wie gesagt, die Frauen kommen oft aus bildungsfernen, schwierigen Milieus. Die glauben das und die denken, ich habe jetzt diese Schulden gemacht und ich muss jetzt dafür aufkommen. Und dann heißt aber, eine Möglichkeit gibt's ja, wie du Geld verdienen kannst. Und schon sind sie in der Prostitution drinnen. Und dann ist es oft ganz schwer, sich wieder daraus zu lösen.
Und ich denke, ein Faktor, wie Frauen da reinrutschen, ist auch, dass sie einfach selber Gewalt in der eigenen Kindheit erlebt haben. Sie arbeiten, bei Solvodi. Wie oft erleben Sie, dass Sie Frauen irgendwie versuchen, da aus der Prostitution rauszuholen, die selber einfach eine echt beschissene Kindheit hatten?
Ja, also das kommt immer wieder vor, dass die Frauen eben Vorerfahrungen haben, die schwierig sind. Also, dass sie ohne Eltern aufwachsen oder dass sie in der Familie schon missbraucht wurden. Also schwierige Situationen, die eben dazu führen, dass die Frauen sehr wenig Selbstbewusstsein, auch sehr wenig Bewusstsein für den eigenen Körper und für das eigene Wohlergehen haben und damit natürlich gefährdeter sind, dann auch in die Prostitution abzurutschen, ist vielleicht das falsche Wort, aber sich in die Prostitution führen zu lassen.
Im Internet gibt es ja auch eine Plattform, die nennt sich Taschengeldtreffen. Was ist das denn für eine Plattform?
Ja, das sind Plattformen, wo sich junge Mädchen anbieten, eben für ein sogenanntes Taschengeld sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Das sind oft sehr, sehr junge Mädchen, Minderjährige. Und man muss wissen, dass Männer, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sich ganz klar strafbar machen, weil es ist in Deutschland verboten, mit Minderjährigen sexuellen Verkehr zu haben gegen Geld. Das ist nicht erlaubt, weil man eben damit auch die Minderjährigen schützen möchte, weil viele dieser Mädchen sind sich noch gar nicht ganz klar, was sie da überhaupt machen, was das für Folgen hat für ihre Psyche, für ihren Körper. Und von daher ist da ein klares Verbot, aber es passiert halt. Und wir wissen, dass viele Männer auch ganz gezielt nach besonders jungen Mädchen fragen und sich nicht dadurch abschrecken lassen. Im Gegenteil, das finden die sogar besonders toll, wenn sie hören, dass das Mädchen erst 12, 13, 14 Jahre alt ist.
Krass. In Deutschland sind ja auch ca. 400.000 Frauen arbeiten in der Prostitution und eben über 90% machen das nicht freiwillig. Die Zahl ist sogar eigentlich deutlich höher. Wie geht es denn vielen Frauen in der Prostitution?
Ja, es geht den Frauen sehr, sehr schlecht. Das ist ein Milieu, was von einer hohen Gewaltbereitschaft geprägt ist. Also viele Frauen erleben Schläge, Vergewaltigungen, sonstige Arten von Gewalt und Missbrauch, Demütigungen, vor allen Dingen, wenn sie eben nicht das tun, was Zuhälter oder Bordellbesitzer von ihnen möchten. Viele Frauen fangen auch an, Alkohol oder Drogen zu konsumieren, um eben diese wirklich schwierige, belastende Situation auszuhalten. Und auch das ist was, was dann von Zuhältern oft noch gefördert wird, weil wenn die Frau abhängig ist, dann ist sie natürlich noch mehr oder noch leichter zu erpressen und gefügig zu machen. Wir wissen, dass die Frauen unter vielen verschiedenen Krankheitssymptomen leiden, sowohl körperliche Krankheiten, gerade im Unterleibsbereich, aber auch Zahn-Kiefer-Probleme durch häufiges Erbrechen, ja, alles Mögliche und ganz gravierend eben auch psychische Belastungen. Wir wissen, dass das Sterblichkeitsrisiko für Frauen in der Prostitution 12-mal so hoch ist wie in der Durchschnittsbevölkerung. Und ich sage immer, wenn bei den Bäckern das Sterblichkeitsrisiko 12-mal höher wäre, dann wäre morgen das Brötchenbacken in Deutschland verboten.
Was würden Sie jetzt persönlich sagen, was genau ist das Problem an Prostitution?
Das Problem ist, dass Frauen zum Objekt gemacht werden, zur Ware. Man kann Frauen für 30 Euro oder teilweise noch weniger kaufen und sie benutzen, so wie ich ein Buch benutze, so wie ich einen Fußabtreter benutze. Und das hat nichts mit Menschenwürde zu tun, das hat gar nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Und ich meine, man sieht es, wenn man in Freierforen geht, wie Männer da über Frauen reden. Da geht es um Dominanz, um Machtausübung und die Frauen werden einfach ja, zum Objekt gemacht.
Dr. Marie Decker, Vorsitzende von Solvodi, einer internationalen Menschenrechts- und Frauenhilfsorganisation. Hier live im Abend der Jugend sprechen wir über Prostitution, wie Frauen in die Prostitution geraten und wie es ihnen da oft dort geht. Wichtig ist hier zu sagen, dass über 90% der Frauen den Beruf als Prostituierte oder auch Sexarbeiterin genannt nicht freiwillig machen. Frau Decker, Sie als Organisation setzen sich für die Frauen ein, dass sie aus diesem Teufelskreis ausbrechen können. Wie gehen Sie da vor?
Also wir machen an vielen Orten Deutschland aufsuchende Arbeit. Das heißt, wir versuchen in Kontakt zu kommen mit den Frauen in der Prostitution. Ich spreche auch immer bewusst von Frauen in der Prostitution und nicht von Sexarbeiterinnen, weil es ist kein Beruf wie jeder andere und das sollte man auch sehr deutlich machen. Also wir versuchen in Kontakt mit den Frauen zu kommen, ganz niederschwellig, bieten Unterstützung an, bei was immer die Frau gerade braucht, sei es eine Krankenversicherung, sei es eine Unterkunft, was auch immer, versuchen zu helfen. Und wenn die Frau dann sagt, sie möchte aussteigen, dann begleiten wir sie dabei. Man kann einen Ausstieg nicht aufzwingen, weil ein Ausstieg ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn die Frau eben von sich aus diesen Weg gehen möchte, dann unterstützen wir sie natürlich bestmöglich dabei.
Gelingt es euch dann immer, die Frauen rauszuholen? Oder wie Sie gerade gesagt haben, klingt es jetzt nicht so, als wenn das immer klappt?
Also viele Frauen brauchen mehrere Anläufe, bis sie es schaffen. Weil die Frauen haben in der Regel keine Sozialkontakte außerhalb des Milieus. Sie sind abhängig, wie gesagt, oft von Alkohol, Drogen. Das heißt, sie müssen erstmal Entzug machen. Das ist schon schwierig genug. Sie müssen sich an wieder normale Tagesstrukturen gewöhnen. Sie müssen lernen, selbstständig für sich einzutreten, weil in der Prostitution sagt ihnen immer irgendwer, was sie tun oder nicht tun sollen. Das heißt, die Frauen werden da in völlige Abhängigkeit gehalten und da wieder rauszufinden und ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben zu führen, ist schwer und macht erstmal Angst, vor allen Dingen, weil die Frauen eben auch oft psychisch sehr belastet sind, vor allen Dingen, wenn sie längere Zeit in der Prostitution waren. Und da ist es für manche dann einfacher zu sagen, ich gehe in das Leben zurück, wo ich zwar Gewalt erleide und wo es mir nicht gut geht, aber wo ich weiß, wie ich mich verhalten muss, um einigermaßen da durchzulavrieren. Und es dauert, bis der Leidensdruck so groß ist oder bis die Frauen wirklich das schaffen, dass sie sagen, hey, ich habe was Besseres verdient. Mein Leben soll nicht so enden. Ich bin mir was wert und ich möchte es schaffen. Aber das braucht eine unheimliche Kraft und Ausdauer von den Frauen und ich bewundere alle, die das geschafft haben.
für die Frauen, die sich dann jetzt tatsächlich schlussendlich entscheiden, dass sie da raus wollen aus diesem Milieu, welche genaue Hilfe bietet ihr ihnen? Also habt ihr da Schutzhäuser unter anderem, wo ihr sie gleich aufnehmen könnt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wir haben Schutzeinrichtungen, also wenn eine Frau geschützt werden muss vor Zuhältern oder kriminellen Organisationen, dann kann sie da untergebracht werden. Es gibt aber auch Ausstiegswohnungen, wo die Frauen erstmal wohnen können, weil das ist erstmal das dringende Problem, wo sollen die Frauen hin, weil die meisten haben außer dem Bordell keine Wohnung und haben auch kein Geld, keine Rücklagen. Das heißt, sie brauchen erstmal einen Raum zu wohnen, damit sie nicht in die Obdachlosigkeit rein müssen. Das heißt, es ist wichtig, da Ausstiegswohnungen zu haben und dann müssen die Frauen eben sehr intensiv betreut werden, weil, wie gesagt, all die Probleme, die ich vorhin genannt habe, die müssen aufgefangen werden und da brauchen die Frauen Unterstützung und Begleitung, ganz viel Empathie, aber auch professionelle Hilfe und das versuchen wir zu bieten und würden uns natürlich freuen, wenn die Bundesländer, die Kommunen da noch mehr Unterstützung auch geben würden, damit man eben solche Ausstiegsprogramme auch ausbauen kann.
Frau Decker, was können wir denn als Jugendliche und junge Erwachsene gegen Prostitution unternehmen, so präventiv?
Also auf jeden Fall aufklären, also sich informieren und wie die Lage von Frauen in der Prostitution tatsächlich ist. Und ich spreche hier von Frauen in der Prostitution, weil es sind 95% Frauen. Die junge Männer und so weiter sind natürlich dann auch immer mit gemeint. Also erstmal aufklären, sich informieren und auf jeden Fall nicht selber zu Prostituierten gehen. Weil wie gesagt, jeder, der eine Frau in der Prostitution benutzt, macht sich selbst zum Täter, ist Teil dieses Gewaltsystems gegen die Frauen.
Gibt es denn konkrete Lösungsansätze, wie wir die Prostitution von Frauen verringern können in Deutschland konkret?
Also es gibt das sogenannte nordische Modell. Das gibt es schon seit rund 25 Jahren in Schweden und auch seit einer Reihe von Jahren in unserem Nachbarland Frankreich. Und weitere europäische Länder haben das eingeführt. Das beruht auf mehreren Säulen. Zum einen werden alle Profiteure in der Prostitution bestraft. Also das sind Zuhälter, Bordellbesitzer, aber eben auch Freier. Das heißt, es ist nicht zulässig, Sex zu kaufen. Die Frauen dagegen werden entkriminalisiert. Die erhalten Ausstiegshilfen. Und man versucht durch Aufklärungsprogramme auch einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel herbeizuführen, um eben deutlich zu machen, es ist nicht okay, eine Frau wie ein Stück Ware zu behandeln.
Wir haben gerade noch eine Zuhörerfrage reinbekommen, Frau Decker. Und zwar, warum wird das also momentan nicht strafrechtlich verfolgt in Deutschland?
Die Prostitution?
Ja, genau.
Ja, weil man davon von der falschen Meinung ausgeht, dass man sagt, die Frauen machen das doch freiwillig und wir können den Frauen doch nicht verbieten, den Beruf auszuüben, den sie ausüben wollen. Da stecken zwei falsche Annahmen dahinter. Zum einen, dass die Frauen das freiwillig machen. Das machen sie eben zum allergrößten Teil nicht, weil sie unter falschen Versprechungen da reingelockt werden oder weil sie es aus Armut und Perspektivlosigkeit machen. Das ist aber nicht mehr freiwillig dann. Und es ist eben kein Beruf, weil ein Beruf, der Frauen kaputt macht, der sie psychisch und körperlich schwer schädigt, das kann ich nicht mehr als Beruf bezeichnen. Und von daher gibt es da für mich nichts zu schützen. Und es hat mit Gleichberechtigung überhaupt nichts zu tun, zu sagen, ja, die Frauen müssen das so frei wählen können, sondern man muss die da hereingeraten und das nicht wollen, und das sind über 95%, die muss man schützen. Und wenn es 3% gibt, die es freiwillig machen wollen, die können das ja auch im nordischen Modell noch anbieten. Aber wir sind doch für die verantwortlich, denen es ganz, ganz schlecht geht in der Prostitution und müssen dafür Lösungswege suchen.
Frau Decker, vielen lieben Dank für die Antwort. Ich hoffe für die Person, die die Frage gestellt hat, dass sie jetzt eine Antwort auf diese Frage bekommen hat. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb über die handelswahre Liebe, also die Prostitution. Bei mir ist Dr. Maria Decker, Vorsitzende von Solvodi, einer internationalen Menschenrechts- und Frauenhilfsorganisation. Wir haben über die Gründe von Frauen gesprochen, die in der Prostitution arbeiten und über Hilfestellungen, die Solvodi den Frauen gibt, die aussteigen möchten. Frau Decker, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, und Frau Decker hören wir in circa 20 Minuten wieder. Da sprechen wir nämlich über die Loverboy-Methode. Was das genau für eine Methode ist und wie du diese in Zukunft entlarven kannst, das hörst du also in 20 Minuten. Bei uns gibt's jetzt eine Musikpause mit dem Song U-Turn von den Oprahs und anschließend sprechen wir mit einer ehemaligen Prostituierten, Sophie Hoppenstedt. Bleibt also dran, U-Turn von den Oprahs.
Ich mach ein U-Turn und ich muss wieder zurück zu dir, jede einzelne Minute, ohne dich fehlt ein Stück von mir, Gott, ich fahr schon viel zu lange allein durch die Nacht.
Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb heute mit einem wichtigen und meist totgeschwiegenen Thema, nämlich Prostitution. Pro Tag nehmen in Deutschland ca. 1,2 Millionen Männer den Dienst einer Prostituierten in Anspruch. Statistisch gesehen geht somit jeder fünfte Mann zu einer Prostituierten. Live in der Sendung darf ich jetzt ganz herzlich Sophie Hoppenstedt begrüßen. Hi Sophie.
Hallo.
Sophie, du bist 29 Jahre alt, Aktivistin gegen Menschenhandel und Autorin. Dein Buch heißt Sehnsucht nach Liebe, eine ehemalige Prostituierte erzählt. Das Buch, das du da geschrieben hast, handelt nicht von irgendeiner Frau, sondern von deiner persönlichen Geschichte, also deine Geschichte mit der Sehnsucht nach Liebe. Sophie, du bist ehemalige Prostituierte und ich betone ehemalige. Wie bist du denn überhaupt in die Prostitution gekommen und vor allem hast du das freiwillig gemacht?
Ja, also ich würde sagen, in die Prostitution gerät niemand einfach von heute auf morgen. Also das ist ein Weg, der ja meistens irgendwie mit einer desolaten Kindheit zusammenhängt. Also ich denke, das sind immer mehrere Faktoren. Ich glaube, es gibt keine Geschichte, wo man sagen kann, ab dem und dem Tag hat das irgendwie angefangen. Ich glaube, es ist meistens irgendwie eine desolate Jugend. Man hat Eltern, die einem kein Selbstwertgefühl vermitteln, die einen als wertlos behandeln. Vielleicht verschiedene Traumata. Also in meinem Leben war das so, dass ich sehr früh eine sehr kaputte Familie hatte, sehr viel Traumatisches erlebt habe, Missbrauch durch den Familienangehörigen und dann auch viel Gewalt, die meiner Mutter widerfahren ist, erlebt habe und ich einfach in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo Grenzen nicht akzeptiert wurden, wo man die überhaupt nicht haben durfte, wo sehr stark entwertet wurde, wo auch sehr viel Gewalt geherrscht hat und mich das alles insgesamt einfach extrem traumatisiert hat, mein Selbstwert herabgesetzt hat und ich auch nicht wirklich erkannt habe, dass mein Leben oder ich als Person irgendeinen Wert hat. Und ich denke, so in meiner Jugend sind dann manche Themen aus meiner Kindheit irgendwie wieder hochgekommen. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Wertlosigkeit umgehen soll. Und ich habe recht schnell gemerkt, dass Bestätigung vor allem über das Sexuelle durch Männer zu bekommen ist. Und durch diese ganzen Traumatisierungen hatte ich auch ein extremes Drogenproblem ziemlich früh in meiner Jugend. Und dann hat sich das so ergeben. Also ich würde nicht sagen, ich habe das dann irgendwie entschieden zu machen. Das ist immer wieder durch Erfahrungen, wo es irgendwelche Tauschgeschäfte gab, die unausgesprochen waren, hat das angefangen. Und dann mit 18 habe ich eben gesagt, ja okay, mein Leben bis hierhin war so schlimm. Und ich konnte zu nichts Nein sagen, was mir passiert ist. Also versuche ich denen jetzt geregelte Bahnen zu geben und nehme einfach Geld. Und dann habe ich ziemlich viel Geld verdient. Und ich habe das auch freiwillig gemacht. Also ich habe mir auch gedacht, okay, das ist super. Jetzt hat mein ganzes Leben einen Sinn, warum ich das alles durchleiden musste. Und war damit auch erstmal glücklich. Oder zumindest habe ich mir das gesagt.
Krass, okay. Und hat dein Umfeld dann gewusst, was du machst?
Ja, die meisten schon. Also meiner Großmutter habe ich das nicht erzählt, meinem Großvater auch nicht, aber die meisten haben es eigentlich schon gewusst, ja.
Hat dich denn jemals ein Kunde gefragt, ob du zu der Arbeit gezwungen wirst oder das freiwillig machst?
Ein einziges Mal, als jemand blaue Flecken an meinem Arm gesehen hat, wurde ich das gefragt, aber sonst nie.
Okay, du warst jetzt doch eine ganze Weile in diesem Milieu unterwegs. Hast du das die ganze Zeit freiwillig gemacht und gesagt, ach komm, ich nehme dafür einfach Geld, ich verdiene da gut? Oder hast du schon irgendwann gemerkt, okay, irgendwann war ein Punkt erreicht, da wollte ich es eigentlich nicht mehr freiwillig machen?
Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich extrem viel konsumieren muss, um das irgendwie durchzustehen. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich Panikattacken habe. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn ich mal ein paar Tage nicht gearbeitet habe, ich noch panischer geworden bin. Also ich habe gemerkt, dass ich die Arbeit brauche, um die ganze Zeit von mir selbst so weit wie möglich entfernt zu sein. Also damit meine Gefühle und mein Körper irgendwie nicht zueinander finden, damit das irgendwie gespalten ist. Und dafür habe ich diese Arbeit gebraucht. Das hat mich betäubt. Und wenn ich aber gemerkt habe, ich arbeite ein paar Tage nicht, dann bin ich wieder zu mir gekommen und habe dann erst gemerkt, wie schmerzhaft das die ganze Zeit war und unerträglich. Und das war so ein bisschen ein Teufelskreis. Also ich habe immer wieder mal gesagt, okay, ich höre jetzt auf, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber wenn es mir dann ein paar Tage später, nachdem ich nicht mehr gearbeitet habe, noch schlechter ging, habe ich halt wieder angefangen. Und gleichzeitig habe ich auch einfach das Geld gebraucht.
Da ergeben sich für mich jetzt zwei Fragen. Das eine war, hattest du einen Zuhälter oder warst du selbstständig?
Also ich war schon selbstständig, wobei ich natürlich die Männer, mit denen ich zusammen war, immer mitfinanziert habe.
Okay, ich verstehe. Und du hast dich dann auch immer wieder mit Drogen vollgestopft, um das dann wieder zu verkraften, wenn du eine Zeit lang oder ein paar Tage Pause gemacht hast? Oder wie
genau
hast du das dann gemacht?
Genau das, ja.
Krass, okay. Hattest du auch, das sind so viele Fragen, die ich hier habe, aber es ist doch selten, dass man mit einer ehemaligen Prostituierten sprechen kann. Deswegen wäre da auch meine Frage noch, hattest du während deiner Arbeit so eine Art Arbeitsmodus, in dem du deine Emotionen gut schauspielern konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist wie so eine Persönlichkeit, die man sich aneignet bei dieser Arbeit, die einfach nicht mit einem selbst zu tun hat. Also das ist ja was, was so extrem nahe geht. Also nahe körperlich, nahe seelisch. Und um nicht zu viel von sich selbst preiszugeben oder sich selbst nicht zu verlieren, muss man sich so eine zweite Persönlichkeit eigentlich erschaffen. Weil das alles als die Person, die man ist, mit all seinen Verletzlichkeiten auszuhalten, geht überhaupt nicht. Und da habe ich auf jeden Fall viel geschauspielert. Es war auch einfach lebensnotwendig, um Geld zu verdienen und irgendwie zurechtzukommen.
Sophie Hoppenstedt im Abend der Jugend bei Radio Horeb. Sophie erzählt uns über ihre Vergangenheit als Prostituierte. Und Sophie, wie viele Jahre warst du denn jetzt in der Prostitution?
Also wirklich Vollzeit eigentlich nur 5, würde ich sagen. Aber diese Mechanismen gingen schon ein bisschen früher los.
Wow, also 5 Jahre. Du bist mittlerweile keine Prostituierte mehr. Du hast es geschafft, auszusteigen. Wie hast du das denn geschafft?
Ich bin gläubig geworden. Also
okay.
Ganz, platt. Also ich hatte 2015, als ich 20 war, einen Suizidversuch, bei dem ich, also man kann mich jetzt für verrückt erklären, aber ich dachte bei diesem Suizidversuch, ich hätte Gottes Stimme gehört, die sagt, es ist noch nicht an der Zeit für dich zu sterben, ich habe noch einen Plan für dich. Man kann jetzt natürlich sagen, meine Psyche hat mir da einen Streich gespielt, damit ich irgendwie wieder weitermache und Hoffnung bekomme. Aber in dem Moment war das für mich real einfach Gott. Also klar habe ich gedacht, ich höre Stimmen und bin dann in die Psychiatrie erstmal gegangen. Aber ich habe angefangen zu beten. Und dann bin ich Christen begegnet, die mir Mut gemacht haben, die viel für mich gebetet haben, die mich unterstützt haben. Und irgendwann 2020 bin ich dann zur katholischen Kirche gekommen. Vorher, das waren so Freikirchler, aber irgendwie hat es mich zur katholischen Kirche gezogen. Und ich habe in dieser Zeit, in der ich so viel auch gebetet habe und auch immer wieder von Christen ermutigt wurde, dass aus meinem Leben noch was Gutes werden kann, habe ich viele Wunder erlebt und auch ja einfach irgendwie merkt, okay, mein Leben hat einen Wert, ich habe Gaben und Talente und ich habe dann mein Abitur nachgeholt mit einer sehr guten Note und habe angefangen, Psychologie zu studieren und habe irgendwie gemerkt, okay, Gott hat mich gerettet und ich will irgendwas tun, damit ich ihm was zurückgeben kann. Ich will mich anstrengen, damit ich Menschen helfen kann, damit ich ja auch irgendwie über dieses Thema aufklären kann, dass es anderen Frauen nicht so geht wie mir und dass andere Frauen auch früher Hilfe bekommen. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die dieses Thema total normalisiert Und ich will einfach, dass Menschen wissen, dass die Frauen sehr darunter leiden und dass man auch einfach Verständnis für sie hat. Dass es keine zwielichtigen Frauen sind, die das irgendwie, die den Männern ein Geld abknüpfen wollen, sondern dass es oft einfach verletzte Frauen sind, die viel Liebe und Geduld und Hilfe brauchen. Und ja, irgendwie, genau, so bin ich rausgekommen. Durch eine Vision, sage ich mal, durch den Glauben, durch das Wissen, gerettet zu sein. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, Gott liebt mich und hat mir ein Leben wert gegeben und ich darf nicht verschwenden.
Also ich bin gerade bei zwei Sachen hängen geblieben. Einmal sagtest du, mit 20 hast du versucht, dir das Leben zu nehmen. Also du warst vorher schon in diesem Milieu unterwegs, nicht erst später.
Mhm. Ja.
Das ist ja genau. Schon mal krass. Und wenn du sagst, du hast Gottes Stimme gehört bei deinem Suizidversuch, hattest du denn in deiner Kindheit irgendeinen Draht zur Kirche, zum Glauben, zu Gott? Oder wie kam es denn dazu?
Ja. Ich bin in einer Pflegefamilie groß geworden, die sehr gläubig war. Also das waren Protestanten und ich fand eigentlich den Glauben, den die mir vermittelt haben, sehr negativ. Also ich bin sehr streng erzogen worden und das hat mich total abgeschreckt und mitunter auch dazu geführt, dass ich dann so rebelliert habe und Sachen gemacht habe, die überhaupt nicht gut sind für eine Jugendliche. Also ich denke, dass es unter anderem deshalb war, dass mir überhaupt der Gedanke kam, während einem Suizidversuch, dass das Gottes Stimme sein könnte.
Wow. Also,
das auf jeden Fall, ja.
Und du hast dir wirklich danach selbstständig Hilfe gesucht und es kam keiner zu dir und hat dich da versucht rauszuziehen?
Ja.
Respekt. Was mich jetzt noch interessieren würde von dir, was ist denn deiner Meinung nach das größte Problem am Rotlichtmilieu bzw. an der Prostitution?
Ich denke, das sind zwei Sachen. Zum einen, dass es die eine Seite gibt, die das versucht, komplett zu normalisieren. Und das ist ja normal, ganz normaler Job, Job wie jeder andere. Eine Kassiererin macht ihren Job nicht gerne, genauso wenig eben eine Prostituierte. Deswegen muss man den Frauen auch nicht helfen. Und das andere Problem ist, dass es Menschen gibt, die denken, die Prostitution wäre notwendig, damit Männer keine Frauen vergewaltigen und so weiter. Und ich denke, dass wir einfach verschiedene Positionen in der Gesellschaft haben, die dazu führen, dass diese Frauen komplett im Stich gelassen werden, den Männern ausgeliefert sind, keine Hilfe bekommen und auch kein Verständnis von der Bevölkerung, weil man auch irgendwie denkt, die Frauen machen das gerne. Und ich finde total wichtig, dass man darüber aufklärt, dass die wenigsten Frauen das gerne machen, dass die meisten unter schlimmen Umständen da reingeraten und dass es vor allem Prostitution in einer Gesellschaft auch nicht braucht. Also es werden nicht mehr Frauen vergewaltigt, weil es keine Prostituierte gibt. Und die Frauen, die sich prostituieren, die müssen ja das dann ertragen, was man denkt, was andere Frauen nicht ertragen. Also das ist, ich weiß nicht, ich finde diese Einstellung total schlimm, die viele Menschen haben. Das ist für mich so das große Problem, das, was die Menschen denken.
Sophie, meinst du denn, das nordische Modell könnte eine Lösung gegen Zwangsprostitution in Deutschland sein? Und vielleicht kannst du ganz kurz den Zuhörern erklären, was denn das nordische Modell ist, für die, die es vielleicht nicht kennen.
Mhm. Das nordische Modell ist ein politischer Umgang mit Prostitution, der in den skandinavischen Ländern das erste Mal etabliert wurde, vor 20 Jahren, bei dem es darum geht, dass man Sexkauf bestraft, also dass man Männer, die Prostituierte kaufen, bestraft, aber die Frauen also entkriminalisiert. Also dass man den Frauen, die sich prostituierten, das Leben nicht mehr schwerer macht durch irgendwelche zusätzlichen Regelungen, die dann bestraft werden mit Geldstrafen, wenn sie sich nicht an sie halten. Also man versucht, Frauen möglichst großen Schutz zu bieten und das Problem auf der Männerseite, auf der Nachfrageseite anzugehen. Und es geht auch darum, dass die Frauen, die möchten, einen Ausstiegsplatz bekommen, also Hilfen beim Ausstieg aus der Prostitution, Therapieplätze. Es geht darum, dass man aufklärt darüber, wie traumatisch dieser Job für Frauen ist, dass man auch versucht, Empathie zu erwecken bei den Männern, die das in Anspruch nehmen oder auch eben bei den anderen. Genau, also das ist eben eine Art mit Prostitution umzugehen, die in den skandinavischen Ländern dazu geführt hat, dass der Sexkauf deutlich zurückgegangen ist. Also Norwegen ist jetzt seit 20 Jahren die Prostitution um 0,5% pro Jahr zurückgegangen, während sie in Deutschland durch die Legalisierung und EU-Osterweiterung um 30% angestiegen ist. Und dadurch sind wir Bordell Europas und deswegen denke ich auch, dass ein Sexkaufverbot, also das nordische Modell, auf jeden Fall gegen Menschenhandel und derlei Dinge helfen kann.
dann sind wir mal gespannt, was die Regierung da in Zukunft noch beschließt oder auch nicht beschließt. Sophie, möchtest du den Zuhörern heute Abend noch was mitgeben?
Mhm. Ja, sehr gerne. Also ich möchte allen, die gerade zuhören, einfach sagen, auch wenn das kitschig klingt, ihr seid unglaublich von Gott geliebt. Und auch wenn es euch wirklich, wirklich schlecht geht und ihr am Boden seid und denkt, oh Mann, ich habe so versagt, ich bin so schlecht, keiner liebt mich und so weiter und so fort, versucht immer irgendwie, also auch wenn es gerade ganz, ganz schwer fällt, euch aus den Augen zu sehen, eines liebenden Vaters, der auf gar keinen Fall möchte, dass euch irgendwas Schlechtes passiert. Und immer, wenn ihr eine Entscheidung trefft für euer Leben, versucht irgendwie daran zu denken, wie jemand für euch entscheiden würde, der euch wirklich liebt. Und dann versucht euch in die Lage zu versetzen, wenn ihr zum Beispiel eine beste Freundin oder einen besten Freund habt oder irgendeinen Menschen oder ein Tier, das ihr unglaublich liebt und ihr diese Entscheidung für diesen Menschen treffen müsstet, ob ihr das auch so machen würdet. Ich finde, das ist eine gute Perspektive, weil das ist dann auch nachhaltig und da verletzt man sich nicht selbst. Und das ist eine recht wichtige Botschaft, denke ich.
Abend der Jugend bei Radio Horeb live mit Sophie Hoppenstedt. Sophie ist eine Frau, die es durch den Glauben aus der Prostitution wieder geschafft hat und heute steht sie wieder mit beiden Beinen im Leben. Sophie, ich danke dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Das ist ja schließlich keine einfache Vergangenheit, die du da hinter dir hast, muss man schon auch mal sagen. Und deswegen, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst und wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Und hier jetzt für euch Ausweg von Luna Simau. Radio Horeb Abend der Jugend. Sex sells, die handelsware Liebe. Nicht die wahre Liebe, sondern die Liebe als Ware. Und um die Liebe bzw. das Vorgaukeln von echter Liebe geht es jetzt. Viele Frauen gelangen nämlich durch die sogenannte Loverboy-Methode in die Fänge der Prostitution und vor allem des Menschenhandels. Und um euch die Loverboy-Methode zu erklären, dass ihr die Taktiken ab sofort durchaus schnell erkennen könnt, habe ich mir nochmal Frau Dr. Maria Decker eingeladen. Frau Decker ist Vorsitzende von Sovodi in Deutschland. Und Frau Decker, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Nämlich ist meine erste Frage, was ist denn die Loverboy-Methode?
Ja, die Loverboy-Methode ist eine Masche, wie Sie schon gesagt haben, um junge Frauen, Mädchen in die Prostitution zu locken. Bei der Loverboy-Methode geht ein Mann, oft junge Männer, können aber auch mittelalte Männer sein, so vor, dass sie die Mädchen emotional von sich abhängig machen, isolieren und dann eben vortäuschen, sie haben Geldprobleme und sie liebt sie doch und dann muss sie doch alles für ihn tun und dann schlägt er ihr eben vor, in die Prostitution zu gehen und dann ist sie drin.
Ist das auch der Ziel von Loverboys, die Frauen in die Prostitution zu ziehen?
Ja, auf jeden Fall. Also es geht den Loverboys nicht um Liebe, das ist kein Zufall, dass die Frauen in die Prostitution sollen, sondern das ist von Anfang an so geplant. Das ist einfach eine ganz schlimme Manipulation der Gefühle, die da stattfindet.
Haben Sie denn genaue Beispiele, was denn die Maschen von den Loverboys sind? Wie genau die an die Frauen drankommen und die dann auch wirklich manipulieren oder wie auch immer man das nennen soll, dass die im Endeffekt mehr oder weniger selbstständig in die Prostitution gehen?
Ja, die Loverboys sind meistens sehr geschickt darin, sich junge Mädchen auszusuchen. Junge Mädchen, die wenig Sozialkontakte haben, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind oder die aus einem schwierigen Umfeld kommen. Also die Loverboys haben da ein sehr gutes Gespür dafür, wer ist ein leichtes Opfer, sage ich mal in Anführungszeichen. Und diese Frauen werden dann kontaktiert. Zum Teil geht es heutzutage über die sozialen Medien, Facebook, Instagram, was auch immer. Zum Teil aber auch, indem sie die Mädchen beobachten vor der Schule, wer ist in der Clique, wer steht eher alleine rum und dann die Mädchen eben ansprechen und den ersten Kontakt aufbauen.
Welche Warnzeichen gibt es denn, die darauf hinweisen können, dass jemand von einem Loverboy manipuliert wird?
Also Loverboys versuchen, die Mädchen sozial zu isolieren, dass sie eben bisherige Freundschaften abbricht, dass sie keine sozialen Beziehungen mehr hat außer ihm, dass sie also ganz auf den Loverboy fixiert ist. Das heißt, wenn ein Mädchen plötzlich sich von allen Freundinnen und Freunden zurückzieht, ist es auf jeden Fall ein Warnzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt, auch wenn das Mädchen plötzlich müde und konzentriert wirkt, weil es ist natürlich eine große Belastung, wenn sie zur Prostitution gezwungen wird und gleichzeitig noch Schule machen soll. Das ist schwierig für die Mädchen und das merkt man ihnen dann meistens auch irgendwann an.
Also kann man sagen, dass emotionale Manipulation eigentlich so dass der größte Hack ist von den Loverboys, wie sie die Frauen halt so manipulieren. Also durch emotionale Manipulation.
Genau, also dem Mädchen wird vorgeschwärmt, sie ist die Einzige, sie ist seine Prinzessin und nur sie. Und er möchte ein Leben mit ihr aufbauen und er kann sich nichts Schöneres vorstellen, als mit ihr eine goldene Zukunft zu bauen. Und das Mädchen findet es natürlich toll. Er macht ihr tolle Geschenke. Er trägt sie erstmal wie auf einer rosa-roten Wolke. Und dann irgendwann heißt es dann, ja, ich habe Schulden bei den falschen Typen gemacht oder irgendwas anderes, ganz Schwieriges, ganz Schlimmes. Und ich brauche jetzt dringend Geld und nur du kannst mir helfen. Und schau, ich habe so viel für dich getan. Jetzt zeig du mir doch auch deine Liebe und mach das doch mal für mich. Ist doch nichts dabei, ist doch nichts Schlimmes, ist doch legal in Deutschland. Kannst du doch mal machen, wenn du mir deine Liebe wirklich zeigen willst.
Der Abend der Jugend bei Radio Hureb mit Dr. Maria Decker, Vorsitzende von Solvodi Deutschland. Wir sprechen heute über Prostitution und über Wege, wie Frauen in dieses Geschäft kommen. Und eine Methode ist eben die Loverboy-Methode. Nicht ohne diese Männer, muss ich echt mal sagen, die Frauen in die Prostitution da reindrängen. Und jetzt ist sicherlich eure Frage, wie kann ich denn in so eine Situation präventiv vorbeugen, damit mir sowas eben nicht passiert? Frau Decker, wie sieht's da aus? Also wie können wir lernen, gesunde Beziehungen von manipulativen zu unterscheiden?
Also ganz, ganz wichtig ist, den eigenen Wert zu erkennen, zu wissen, ich bin wertvoll und Liebe braucht keine Gegenleistung, keinen Zwang. Ich werde um meiner selbst willen geliebt als Person und wer das nicht akzeptieren kann, das ist dann keine gesunde Beziehung mehr. Liebe muss immer auf Gegenseitigkeit beruhen und darf nicht eben durch Leistungen eingefordert werden. Und wichtig ist eben auch ein gutes Verhältnis zu sich selbst, dass ich als Person wertvoll bin und dass niemand meinen Körper, meine Psyche einfach manipulieren oder benutzen darf.
Wenn ich jetzt feststelle, okay, ich bin Opfer von einem Loverboy und ich entscheide mich auszubrechen, weil ich jetzt weiß, es ist ein Loverboy, der mich da manipuliert, wo kann ich da Unterstützung finden?
Also am besten auf jeden Fall zu einer Fachberatungsstelle gehen. Man findet da genügend Adressen im Internet. Ansonsten kann man auch bei Jugendämtern oder anderen Behörden nachfragen. Die haben in der Regel auch Informationsmaterial und können einen zu den richtigen Stellen verweisen, weil so ein Ausstieg ist nicht einfach, weil wie gesagt, das Mädchen ist über eine Zeit manipuliert worden, hat ihre sozialen Beziehungen verloren, muss das alles mühsam wieder aufbauen. Es ist oft gar nicht einfach, wieder in das vertraute Umfeld zurückzugehen. Oft waren ja auch vorher schon Probleme da, vielleicht Stress mit den Eltern oder schwierige Beziehungen in der Familie. Das alles muss aufgearbeitet werden, damit man nicht wieder in die gleiche Situation hineinrutscht. Deshalb auf jeden Fall professionelle, gute Hilfe suchen, wo das eigene Selbstbewusstsein gestärkt wird und wo man Hilfe bekommt, gesunde Beziehungen aufzubauen.
Frau Decker, haben Sie zu guter Letzt noch einen Appell an unsere Zuhörer?
Ja, achtet auf euch selbst. Seid euch bewusst, was ihr wert seid. Ihr seid ganz, ganz viel wert und niemand darf euch gebrauchen, ausnutzen, sondern steht für euch selber ein und achtet auf die Menschen in eurer Umgebung, dass denen das auch nicht passiert.
Loverboys und deren Taktiken durchschauen und präventiv handeln. Live zu Gast bei mir ist Dr. Maria Decker, Vorsitzende von Solvodi Deutschland. Wir haben uns über Loverboys unterhalten, ein Weg, wie viele Frauen in die Prostitution geraten. Und an Sie, Frau Decker, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrer wirklich wichtigen Arbeit im Kampf gegen Menschenhandel und vor allem Prostitution.
Ich danke Ihnen.
Ja, und wenn du dich tiefer in das Thema Loverboys damit tiefer beschäftigen willst, dann kannst du auch spezifische Schulungen oder Workshops besuchen, die sich auf die Prävention von Loverboys konzentrieren. Also einfach ein Bewusstsein für die Gefahren zu schaffen, ist einfach super wichtig. Und genauso wichtig ist es, Wege zu finden, wie wir lernen können, uns selbst und andere zu schützen. Und hier für euch eine weitere Musikpause durch die Flut von den Oprahs.
Kein Wasser ist zu tief, wenn du das Meer teilst. Ja, ich weiß, es wird alles gut. Wenn ich auf deine Schultern nach den Sternen greif, ist so leicht jeder Atemzug.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Seit Anfang der 2000er ist die Prostitution in Deutschland ein staatlich anerkannter Beruf. Die Sexindustrie sogar ein offizieller deutscher Wirtschaftszweig. Bei mir live zu Gast ist jetzt Tobias Dietrich. Er ist 31 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Das dritte kommt auch bald zur Welt. Hi Tobias.
Hallo, guten Abend.
Tobias, du hast selbst lange unter Pornografiesucht gelitten. Pornos, das ist ja ein Weg, wie viele Männer auf die Idee kommen, das Gesehene in den Pornos bei einer Prostituierten in die Realität umzusetzen. Tobias, du hast es aus dieser Sucht rausgeschafft und darfst jetzt anderen Menschen helfen, und zwar in deinem Job bei Free Indeed. Was ist denn Free Indeed und was ist das Ziel eurer Arbeit?
Genau. Wir sind ein überkonfessioneller christlicher Dienst, haben ein Büro in Augsburg und in Stuttgart. Und wir helfen Menschen, die eben aus einem der größten Gefängnissen in unserem Land ausbrechen wollen, wie ich es immer gern beschreibe, eben aus der Pornografie und Selbstbefriedigung. Und zudem ist es unser Herzensanliegen, dass Sexualität wirklich als das Geschenk Gottes wahrgenommen und auch ja in seiner Fülle ergriffen wird. Genau, das ist das, was wir mit Free Indeed machen.
Welche konkreten Auswirkungen kann denn gerade Pornografie haben?
Ja, da gibt es einige. Ich nenne einfach mal drei. Zum einen ist es massiv suchtfördernd, da das Bildmaterial zum einen verfügbar, gratis und anonym ist. Und das sind tatsächlich drei ausschlaggebende Kriterien für eine entstehende Sucht oder eben, dass es zu einer Sucht kommt. Und zum anderen ist es auch nachgewiesen, dass Pornografiekonsum Auswirkungen auf das Gehirn hat, weil eben durch wiederholten Konsum sich quasi wie neue Verbindungen im Gehirn bahnen, die dann direkt zu unserem Belohnungssystem hinführen, wobei der entscheidende Teil in unserem Gehirn, und zwar der präfrontale Kortex, umgangen wird. Und das ist eigentlich der Bereich, der sitzt direkt hinter der Stirn, und da findet eigentlich das logische Denken und der Verstand, die finden dort statt oder sitzen dort. Und das ist nämlich auch der Grund, warum man mit der Zeit dann Dinge tut, die man eigentlich gar nicht tun will oder nie gedacht hat, dass man sie mal tun wird. Und um noch eine weitere Auswirkung zu benennen, es ist so, dass eben die Beziehungsfähigkeit auch drastisch abnimmt, weil durch den Konsum bringen wir unserem Gehirn quasi bei, dass Sexualität einen An-Aus-Knopf hat, wie eine Maschine, und dass es keinerlei Beziehung braucht, um an den Höhepunkt zu gelangen. Und Sexualität, ja, was durch Pornografie erlernt oder gelernt wurde, hat auch nichts mehr mit Hingabe, Vertrauen, Beziehung und auch nicht mit Intimität zu tun, sondern ist tatsächlich nur auf schnellstmögliche und egoistische Bedürfnisstellung aus. Und genau, das sind aber mal drei Punkte, drei Auswirkungen, aber da gibt es noch einige mehr.
Wo sind denn die Berührungspunkte zur Prostitution in eurem Dienst bei Free Indeed?
Das ist tatsächlich so, dass es eigentlich nur durch Männer, mit denen wir in Kontakt sind, bei denen Pornos sozusagen die Einstiegsdroge war und daraus dann Bordellbesuche folgten. Und ich habe tatsächlich noch nie einen Mann gesprochen, der direkt ins Bordell ist, ohne dass dem irgendwie ein regelmäßiger und vor allem auch ein sich steigernder Pornografiekonsum vorausgegangen ist. Aus dem Grund kann man eigentlich sagen, dass unser Dienst, das, was wir tun, wie wir Menschen helfen, dass es quasi eine, ja, eine Präventivmaßnahme karitative Seite für Bordellbesuche hat. Also, dass es erst gar nicht endlich so weit kommt.
Um mal auf den typischen Freier zu sprechen zu kommen, was sind denn da Ihre Motive? Also, welcher Typ Mann geht in ein Bordell?
Tja, ich glaube, den typischen Freier, den gibt es so gar nicht. Ich glaube, du würdest ihn auf der Straße nicht erkennen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil, man findet dort nicht nur den geschiedenen oder ledigen Mann in seinen 40er, 50er, wie man vielleicht sich vorstellen mag, sondern wirklich eine breite Palette. Egal ob jung oder alt, auch egal welcher Bildungsgrad, Beziehungsstand, Herkunft, oder auch Religion. Also Sexkauf macht einfach keinen Halt vor diesen Unterschieden. Und das mag jetzt vielleicht bei einigen Hörern wirklich die Vorstellungen sprengen, aber das ist gut und ich glaube auch wichtig, weil das ist tatsächlich die Realität.
Tobias Dietrich von Free Indeed hier im Abend der Jugend bei Radio Horeb. Wir sprechen darüber, welche Auswirkungen das Schauen von Pornos auf die Prostitution hat. Sprich, dass für viele Männer die Pornografie eine Einstiegsdroge ist, um dann später zu einer Prostituierten zu gehen, also einer Prostituierten Besuch abzustatten. Tobias, man findet auch nicht nur Nichtchristen in Bordellen, sondern auch Christen. Du hast in deiner Arbeit bei Free Indeed auch schon einige kennengelernt. Wie kann das sein, dass ein Christ, teilweise ja auch ein Ehemann und Familienvater, auf die Idee kommt, ins Bordell zu gehen?
Ja, es ist schockierend, aber tatsächlich wahr. Also auch verheiratete Familienväter, die sich selbst auch als Christen bezeichnen, findet man zum Teil in Bordellen. Und ja, zu den Motiven, wie ich schon sagte, es fängt nicht mit einem Bordellbesuch an. Es geht tatsächlich mit Pornografie los. Und es wird dann eine Grenze nach der anderen überschritten. Und das passiert ganz langsam, sodass man es selbst kaum oder erst viel später merkt, wenn es dann irgendwie schon zu spät ist. Und ja, die meisten Männer in Bordellen wissen tatsächlich, dass es nicht gut ist und dass die Frauen es auch großteils nicht freiwillig tun. Aber trotzdem ist es offensichtlich kein Hinderungsgrund. Und ja, was so eine gängige Motivation ist, ist tatsächlich, oder Auslöser, sage ich mal, so der Aspekt von Minderwertigkeit auf Seiten der Männer, beziehungsweise das Gefühl, in dem Moment Macht zu verspüren, wenn man über eine Frau frei verfügt. Und durch den Kauf der Dienstleistung wird den Männern vermittelt, sie haben das Recht zu tun und machen, was sie wollen. Das ist tatsächlich das Krasse daran.
Welche Sicht hat denn die Bibel auf Prostitution und den Kauf von Sex?
Ja, großes Thema. Ich glaube, also wir finden tatsächlich einiges dazu in der Bibel, besonders in dem Wortlaut Hurerei und auch sexuelle Unzucht. Denn es fängt ja nicht bei Sexkauf an, wie du jetzt in der Frage geschildert hattest, sondern bereits bei unreinen Gedanken. Und es ist so, dass Prostitution nicht nur Ehen, Familien und Leben zerstört, sondern auch unseren Geist und die Seele derart, dass es wirklich zu physischem und spirituellem Tod führen kann.
Darf ich fragen, was du unter unreinen Gedanken meinst?
Ja, also wenn ich jetzt, nicht erst jetzt quasi praktisch eine Tat tue oder umsetze, sondern mir einfach zum Beispiel in Gedanken mit einer Frau ins Bett gehe oder einfach so das Kopfkino weiterspiele. Und das muss, geht auch schon, das geht wirklich im Kern los. Dann geht es irgendwie einen Schritt weiter und eins folgt dann dem anderen. Aber Fakt ist einfach, dass Gottes Wunsch es ist, dass wir rein bleiben und unseren Körper als Werkzeug für seinen Zweck und seinen Ruhm einsetzen. Wenn wir zum Beispiel in 1. Korinther 6 lesen, da gibt es einen Vers, wo steht, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig, aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Und ich habe da noch zwei weitere Verse rausgesucht. Der eine ist in Sprüche 5. In Sprüchen finden wir übrigens einiges zu dem Thema. Und da steht in Vers 3, die Lippen einer fremden Frau sind süß wie Honig, ihr Mund ist sanfter als Öl, doch am Ende ist sie bitter wie Gift und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße führen in den Tod, ihre Schritte geradewegs ins Grab, Also da sind wir auch wieder ganz praktisch beim Thema Tod oder ja, geistlichen Tod. Und in Kolosser 3, das finde ich auch so ein, ja, so einen krassen, direkten Vers, lesen wir: Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, das ist Götzendienst. Wer so lebt, der wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Und auch wenn wir in die Geschichte von Simson schauen, das ist eine bekannte Geschichte in der Bibel, Simson, ein von Gott erwählter und übernatürlich starker Mann. Und ja, bei ihm war echt das tragische Ende von seinem Leben, ging eigentlich los mit einem Besuch bei einer Hure. Und gefolgt davon, dass er dann in das Tal von Sorek geht, wo er dann von der Frau, von der Delila, verführt wurde. Und das ihm einfach enorm zum Verhängnis wurde, sogar schlussendlich dann zu einer tödlichen Falle. Und ja, es ist einfach so, dass die Welt als das vom Teufel beherrschte System echt als eine gefährliche Zone für uns Christen auch ist, weshalb wir einfach wachsam sein müssen. Und dort, also quasi jetzt bildlich gesprochen von der Geschichte von Simson, in dem Tal Sorek, ja, wird das Fleisch in uns, also die alte Natur, die Sünde, genährt und gepflegt. Und genau vor dem warnt uns ja das Neue Testament, dass wir nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierde ja, vorsorgen sollen, wie wir im Buch von Römer lesen. Und ja, deshalb sollten wir uns echt fragen, wo wir uns auch als, besonders auch als junge Christen aufhalten, dass wir, ja, ich meine, wir sind natürlich nicht abgehoben vom Leben und leben auch nicht in einem Vakuum. Wir nehmen ganz normal am Leben auf der Erde teil, aber es gibt auch Orte, wo, ja, oder auch ja, sagen wir, Menschen, die uns einfach nicht gut tun, wo einfach auch eine Gefahr sind. Und solche Orte sollen wir auch einfach durch gute Entscheidungen besser meiden und einfach vorausschauend unterwegs sein. Genau. Das ist ein bisschen als ein Abriss, so auch was die Bibel dazu sagt. Aber das ist auch ein Riesenthema.
Tobias, du arbeitest ja selber bei Free Indeed. Welche Art von Unterstützung oder Hilfsangebote habt ihr denn da?
Genau, also wir helfen Menschen durch Online-Kurse. Ja, die sind übrigens gratis für alle unter 20 Jahren. Dann durch Freiheitsgruppen, Gebet und verschiedene Events. Aber eben wenn man idealerweise kommt es erst gar nicht zu einer ausgeprägten und langjährigen Sucht. Deswegen ist es super, wenn man frühzeitig anfängt und auch ehrlich gegenüber sich selbst zu sein, was das Thema Reinheit und Freiheit angeht, sowohl in Gedanken, aber auch in Taten. Und ich will dich da einfach ermutigen, als Zuhörer, wenn es, ja, wenn du merkst, hey, das ist ein Thema in meinem Leben, dass du dich mal auf unserer Webseite free-indeed.de mal umschaust und ja, auch gerne mit uns Kontakt aufnimmst.
Ja, Tobias, möchtest du den Jugendlichen noch was mitgeben?
Ja, also ich kann dich echt nur ermutigen, Jesus in die Herzenskammer oder in den Herzensraum der Sexualität reinzulassen. Und da auch diese negative Scham loszulassen. Ich kenne es selber aus meinem Leben früher, wie ich mich einfach enorm geschämt hatte dafür, was für Gedanken ich hatte. Und ja, macht ihm die Tür auf, macht Jesus die Tür auf, lasst diese Kammer mit ihm gemeinsam reinigen, sodass ja auch deine Sexualität ihm die Ehre gibt, weil ja, er hat sie geschaffen und sie ist gut grundsätzlich. Und auch so die Frage: Mit was fülle ich mich? Womit umgebe ich mich? Das will ich dir als Hörer mitgeben, dir da Gedanken zu machen, und fang da ruhig jetzt schon an.
Ihr hört den Abend der Jugend. Heute geht es um die handelsware Liebe, also nicht um die wahre Liebe, sondern die Liebe als Ware. Und bei mir ist Tobias Dietrich von Free Indeed. Ganz konkret haben wir gerade über Pornos als Einstiegsdroge gesprochen. Die Einstiegsdroge für viele Männer, ihre Fantasie aus den Pornos dann auch auszuleben mit einer Prostituierten. Tobias hat euch auch erklärt, welche Art von Präventionsarbeit sie bei Free Indeed anbieten. Und daher, Tobias, vielen lieben Dank, dass du heute in der Sendung warst.
Sehr gerne. Danke fürs ja, Interviewen in dem Bereich.
Ja, und ich wünsche dir natürlich auch noch alles Gute für deine Familie und deine Arbeit bei Free Indeed.
Vielen Dank.
Ja, und hier bei Radio Horeb geht's weiter mit Set Me Free von Sofika.
Feels like I just opened my eyes for the very first time in my life. So bright that I lit in the light. I was blind, but you gave me.
Cinemaline bei Radio Horeb. Prostitution kann man im Großteil auch als Zwangsarbeit bzw. sexuelle Ausbeutung unter Zwang einstufen. Und öfter als man denkt, sind hier vor allem Kinder betroffen. Ja, ihr habt richtig gehört, Kinder. Das Stichwort lautet hier ganz einfach Sextourismus. In einigen Ländern der Erde werden Kinder verschleppt und an Sextouristen verkauft. Seit einigen Wochen läuft im Kino der Film Sound of Freedom. Ein Film, der auf Kinderhandel aufmerksam macht und vor allem in die Tiefe geht. Meine Kollegin Nadja hat sich für euch den Film mal angeschaut.
Schätzungsweise werden in der Privatwirtschaft jährlich 150 Milliarden US-Dollar mit Zwangsarbeit verdient. Und darunter fällt auch die sexuelle Ausbeutung von Kindern. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. 150 Milliarden US-Dollar. Der Markt ist der zweitgrößte nach dem Drogenhandel, noch vor dem Waffenhandel. Und genau darum geht es auch im Film Sound of Freedom, um das Thema Kinderhandel. Der Film Sound of Freedom beruht auf wahren Begebenheiten und den Erfahrungen des real existierenden Menschenrechtsaktivisten Tim Ballard, der im Film Hauptdarsteller ist. Als Spezialagent im Einsatz gegen Kinderpornografie beginnt er damit zu hadern, dass sie Täter verhaften, aber keines der Opfer vor der Ausbeutung retten können. Und so beginnt für ihn bald ein Kampf um die Rettung der Kinder Gottes, denn Gottes Kinder stehen nicht zum Verkauf. Dieser Satz fällt im Film, der einen am Ende nachdenklich zurücklässt, weil man doch weiß, dass ein paar der Kinder zwar gerettet werden können, aber noch Tausende irgendwo von Hand zu Hand gereicht werden. Denn das ist ebenso eine traurige Wahrheit, die der Film offen anspricht. Kinder verkaufen sich am Ende besser als Drogen, weil sie einen längeren Haltbarkeitswert haben, mindestens bis sie in die Pubertät kommen, wieder und wieder. Und was der Film hier in drastischen, wenn auch nur angedeuteten Bildern zeigt, das ist Realität in der Welt da draußen. Größter Umschlagplatz für die in Anführungszeichen minderjährige Ware sind die USA. Vielleicht lag der Film des mexikanischen Regisseurs Alejandro Monteverde deshalb 5 Jahre lang in der Schublade, bis er es jetzt endlich in die Kinos geschafft hat. In Deutschland läuft der Film in teils ausgewählten Programmkinos. Wer sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, der ist gut vorbereitet auf das, was ihn im Film erwartet. Wer das Thema bisher umgangen hat, dem werden die Augen geöffnet. Wer jedenfalls zumindest eine Ahnung davon bekommen will, wie Kinderhandel funktioniert und warum es wichtig ist, für Gottes Kinder aufzustehen, die unbedingt schützenswert sind, der sollte sich den Film anschauen. Auch wenn nicht alles gezeigt werden kann und auch wenn natürlich offene Fragen und Lücken am Ende bleiben, emotional kalt lässt einen der Film jedenfalls nicht zurück. Im Gegenteil. Und eines sollte man dabei auch im Blick behalten, auch hier in Deutschland finden sich wahrscheinlich irgendwo Kinder, die zur sexuellen Ausbeutung hierher geschafft wurden und viele dieser Kinder bleiben Sklaven bis an ihr Lebensende, wenn sie niemand rettet. Wie hört sich also Freiheit an? Die Antwort zum Titel des Films Sound of Freedom gibt der Film an mehreren Stellen selbst. Anschauen und vor allem hinhören lohnt sich.
Cinemaline im Abend der Jugend bei Radio Horeb. Sound of Freedom heißt der Film, den euch meine Kollegin gerade vorgestellt hat. Der Film läuft momentan in ausgewählten Kinos in Deutschland. Also wer von euch gute Nerven hat, dem kann ich den Film nur empfehlen. Er macht auf Kinderhandel aufmerksam und sensibilisiert euch vor allem für das Thema. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende von der heutigen Sendung angekommen. Die ganze Sendung könnt ihr nochmal nachhören auf horeb.org oder in der Horeb-App, jeweils unter der Rubrik Jugend. Prostitution, die handelsware Liebe, nicht wahre Liebe, sondern die Liebe als Ware. Schickt die Sendung auch gerne an Freunde und Familie, dass wir uns gegenseitig für das Thema sensibilisieren und vor allem aufmerksam machen. Denn nur durch Wissen und Aufklärung können wir einen Beitrag leisten, um diesen Frauen eine Stimme zu geben und ihre Situation vor allem zu verbessern. Ich bin Mira, schön, dass ihr heute dabei wart.